SWR 1. Der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Herzlich willkommen. Es ist jetzt 80 Jahre her, dass von Stuttgart aus über 1000 Menschen aus Württemberg, Hohenzollern und Baden ins KZ Theresienstadt deportiert wurden. Nur wenige haben überlebt. Gerry Fabian ist einer von ihnen. 1934 wurde er in Stuttgart geboren. Heute lebt er in Melbourne in Australien. Zusammen mit seinen beiden Töchtern ist er zu Besuch in Stuttgart und SWR-Reporter Andreas Langen hat die Familie getroffen.
Gerry Fabian machte jahrzehntelang keinerlei Aufhebens um seine dramatische Kindheit. Der gebürtige Stuttgarter war 1947 nach Australien emigriert und hatte dort rasch Fuß gefasst. Fabian nahm die australische Staatsbürgerschaft an, heiratete und bekam zwei Töchter. Aber dann ging Carol, die ältere der beiden, für ein Jahr ins Ausland und brachte ihren Vater dazu, sich von Grund auf mit seiner Biografie zu befassen.
When I was 19 years old, I went to Israel for a year.
Mit 19 ging ich für ein Jahr nach Israel und kam dort in einen Kibbutz, den Überlebende von Theresienstadt gegründet hatten. Ich wusste gerade mal, dass Daddy dort gewesen war, sonst nichts. Also schrieb ich ihm kistenweise Briefe. Warum hast du nichts davon erzählt? Wann bist du dahin gegangen? Wie war es dort? Was passierte mit dir? Fragen über Fragen, sodass er schließlich wohl dachte, ich muss das aufschreiben, schon um meiner Kinder willen.
Gerry Fabian wurde im Alter von 8 Jahren ins KZ Theresienstadt verschleppt. Dort starben 99 von 100 Kindern wegen Hunger, Krankheit und des Terrors der SS. Fabian hat das jahrelang durchgemacht. Die Erinnerungen daran wieder hochzuholen, muss ein Kraftakt sondergleichen gewesen sein. Doch Gerry Fabian winkt ab.
Ich meine, ich bin Journalist und wenn die ersten paar Sätze auf dem Computer sind, ja, dann fliegt's. Nein, es war nicht so schwer, Gedanken, die man aufs Papier gibt.
Es macht im ersten Moment fast sprachlos, wie lässig der 88-Jährige seine Leiden herunterspielt. Aber womöglich ist es eine kluge Art, dem Gegenüber Beklemmungen zu nehmen. In Deutschland fühle er sich heute wie zu Hause, sagt Gerry Fabian. Das mag mit den Erfahrungen zu tun haben, die er in aller Welt macht, wenn er über Krieg und Holocaust aufzuklären versucht.
Der Unterschied zwischen Deutschland und Japan. In Deutschland wird es in Schulen gelernt, man spricht darüber. In Japan, der Krieg nie passiert. Ach, das war eine small inconvenience. Das ist der basic Unterschied zwischen wie Deutschland den Holocaust behandelt und wie die Japaner den japanischen Krieg behandelt.
Wobei Gerry Fabian weit davon entfernt ist, dem Land der Täter und Vergangenheitsbewältiger Persilscheine auszustellen.
Mein Eindruck ist, die Regierungen machen Monumente, aber they don't really have a real connection. I mean, not of any evil intent, it's just, you know, it's a fact of life.
Wenn aber die innere Verbindung zu den Verbrechen des Nationalsozialismus mit der Zeit abnimmt, dann wird lebendige Erinnerung immer wichtiger. Welche Formen wir dafür finden, wenn Zeitzeugen wie Gerry Fabian nicht mehr da sind, ist unser aller Aufgabe. Die Botschaft aber ist klar.
Wenn man mich fragt, was ist dein letztes Wort, ist sehr einfach. Nie wieder. Das ist das Thema, das man weitergeben muss.
Wir alle erinnern uns noch an den Protzbischof. Den Titel, den hatte er schnell. Es geht um Franz-Peter Thebarst van Elst. Der Limburger Ex-Bischof machte große Schlagzeilen durch den Finanzskandal beim Umbau seiner Residenz. 10 Jahre ist es jetzt her. Da wurde ihm zum ersten Mal Verschwendung vorgeworfen. Allerdings um die Residenzbaustelle ging es damals noch nicht. Mein Kollege Ulrich Pick erinnert.
Am 19. August 2012 warf das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Bischof Thebarst van Elst erstmals Verschwendung vor. Er sei erster Klasse nach Indien geflogen, hieß es, um dort soziale Projekte zu besuchen. Das Bistum wies diese Darstellung zurück und der Bischof versicherte, ein entsprechendes Interview habe es nie gegeben. Doch der Spiegelreporter hatte es verdeckt per Handy mitgeschnitten.
Wir sind zu diesen Projekten hingeflogen und zwar so, wie es die Reisekonditionen der Deutschen Bischofskonferenz und auch unseres Bistums sind.
Aber erster Klasse sind Sie geflogen.
Business Class sind wir geflogen.
Die Hamburger Staatsanwaltschaft schaltete sich ein und ermittelte gegen den Limburger Bischof wegen des Verdachts einer eidesstattlichen Falschaussage. Gleichzeitig sorgte die Kostenentwicklung beim Umbau seiner Residenz für immer größeren Ärger im Bistum. Denn die Summe kletterte immer höher. Von 2,5 Millionen Euro über 5,5 Millionen auf rund 10 Millionen im Juni 2013. Empörung erregte hierbei vor allem der große Luxus im Bischofshaus. Von Kunstwerken für 450.000 Euro, Kapellenfenster für 100.000 Euro und einem nachträglich eingebauten Seilzug für einen Adventskranz für 50.000 Euro waren die Rede. Kein Wunder, dass sich selbst engagierte Katholiken wie Ex-Bundesarbeitsminister Norbert Blüm echauffierten.
Der Kölner Dom ist auch kein Sparprogramm, nur der dient dem Gottesdienst. Und die Badewanne für 15.000 Euro dient keinem Gottesdienst.
Wegen der schlechten Stimmung im Bistum verfassten 4.400 Katholiken in Frankfurt einen offenen Brief. Die Bistumsleitung müsse dringend einen anderen Weg einschlagen, wenn sie weiterhin glaubwürdig sein wolle. Bischof Thebatz zeigte sich reumütig.
Wo ich Sie enttäuscht und verletzt habe, bitte ich um Verzeihung und Nachsicht. Wo Unachtsamkeiten oder Fehleinschätzungen meinerseits die Ursache dafür sind, tut mir das sehr leid.
Wenig später klangen diese Worte bereits für viele Katholiken hohl. Rom hatte einen Gesandten nach Limburg geschickt, um sich ein eigenes Bild von der Lage im Bistum zu machen, und Bischof Thebatz versprach volle Aufklärung über die Kosten. Am 7. Oktober 2013 dann veröffentlichte die Bistumsleitung die endgültige Summe der Umbauarbeiten. 31 Millionen Euro. Entsetzen lag über Limburg, zumal der für die Finanzkontrolle zuständige bischöfliche Vermögensverwaltungsrat betonte, er sei hinters Licht geführt worden. Zudem winkte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Freiburgs Erzbischof Robert Zollitsch, quasi mit dem Zaunpfahl.
Ich muss schon sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da weiterleben könnte.
Sowohl Zollitsch als auch Thebatz reisten, unabhängig voneinander, zu Gesprächen nach Rom. Und wenige Tage später, am 23. Oktober, schickte der Papst den Limburger Bischof in eine klösterliche Auszeit. Kurz darauf wurde auch das Verfahren gegen Thebatz wegen eidesstattlicher Falschaussage im Zusammenhang mit seinem Erste-Klasse-Flug nach Indien eingestellt. Er musste 20.000 Euro zahlen. Ein knappes halbes Jahr später gab dann der Vatikan bekannt, der Limburger Bischof werde nicht mehr in sein Bistum zurückkehren. Die bischöfliche Residenz wird inzwischen von Thebatz Nachfolger Georg Betzing für Sitzungen und als Büro benutzt. In den Wohnbereich ist bislang noch niemand gezogen. Er wird laut Bistum für Ausstellungen und als Lager benutzt.
Vor rund 10 Jahren wurde Bischof Thebatz van Elst zum ersten Mal Verschwendung vorgeworfen. Wer soll das bezahlen? Das fragen sich viele von uns, wenn wir auf die Preise für Strom, Gas und Lebensmittel schauen. Betroffen sind sehr viele. Das geht bis in die Mittelschicht hinein. Bundeskanzler Scholz zählt dazu Bürger, die bis zu 4.000 Euro brutto im Monat verdienen. Er spricht von großen Herausforderungen für diese Menschen. Wir wollen das jetzt mal durchrechnen mit Professor Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, kurz DIW. Ich habe ihn gefragt, wer ist besonders betroffen? Wie viele Menschen sind das?
Es sind viele Menschen, denn wir reden hier auch um viele Familien, die zur Mittelschicht gehören. Also nehmen wir mal eine vierköpfige Familie, die 5.000 Euro Bruttoeinkommen im Monat hat. Das ist jetzt ein durchaus mittleres Einkommen. Und wenn man 5.000 Euro brutto hat, dann können Sie sehen, dass dann nochmal Steuern abkommen, Abgaben abkommen, dass dann die Familie nachher vielleicht 3.500 Euro netto zur Verfügung zum Leben hat. Und jetzt ist die Frage, wie so eine Familie, die mit 3.500 Euro lebt, auf einmal 500 Euro zusätzlich im Monat aufbringen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann kommen viele eben in ein Riesenproblem, dass man sagt, nee, das reicht nicht. Ich muss Erspartes auflösen, ich muss Rücklagen auflösen. Und dann kommen wir ganz schnell dahin, dass wir realisieren, 40% der Deutschen haben im Prinzip kein Erspartes, haben keine Rücklagen, dass wir dann sagen können, okay, ich nehme eben das, was ich erspart habe. Ich sage bewusst 5.000 Euro als Beispiel, weil man sieht, das ist jetzt keine Familie, die wirklich ganz wenig hat. Nur man sieht dann eben schon, wenn das für eine Familie mit mittlerem Einkommen ein großes Problem ist, dann ist es für Familien mit geringerem Einkommen, die jetzt auch nicht viel weniger an zusätzlichen Kosten im Monat haben, eben ein noch größeres Problem. Also wir reden durchaus um die Hälfte der Bevölkerung, die Hälfte der Menschen in diesem Land, die durch diese hohe Inflation empfindlich getroffen ist, und viele können das aus eigener Kraft nicht stemmen.
Es gab ja schon Entlastungspakete von der Politik. Wie sehr oder wie stark haben diese Entlastungspakete diese Menschen bereits entlastet?
Die Bundesregierung hatte 2 Entlastungspakete in diesem Jahr, knapp 30 Milliarden Euro. Da gehörte dazu beispielsweise eine einmalige Energiepauschale von 300 Euro, allerdings nur für Beschäftigte, nicht für Rentnerinnen und Rentner, nicht für Studierende. Dazu gehörte auch eine Anpassung bei sozialen Leistungen, aber vor allem ein Tankrabatt, der über 3 Milliarden Euro kostete, wo man den Liter Benzin um 30 Cent drücken wollte. Kindergeld und Einmalzahlung gemacht, ÖPNV-Ticket für 9 Euro im Monat. Also da wurde so ein ganz bunter Strauß aufgemacht. Der hat 30 Milliarden gekostet. Zwei Punkte sind mir dabei wichtig. Erstens, das Geld ist nicht zielgenau den Menschen mit wenig Einkommen zugute gekommen, sondern eher Besserverdienenden. Ja, das Beispiel Tankrabatt ist, glaube ich, das Offensichtlichste. Die Mehrheit der Menschen mit geringem Einkommen hat kein Auto. Die profitieren nicht von einem Tankrabatt. Profitieren tun vor allem die mit hohen Einkommen, die zwei oder drei Autos und auch nicht das sparsame Auto, sondern eher den SUV in der Garage stehen haben. Die bekommen davon am meisten. Der zweite Punkt ist, dass diese Hilfen temporär sind. Und das vergessen viele. Die Energiepreise werden nicht drei Monate lang hochbleiben und dann wieder runtergehen, sondern, wie wir jetzt sehen, steigen sie weiter. Und die Hilfen laufen jetzt zum größten Teil Ende September aus, die ÖPNV oder auch der Tankrabatt, da steigen die Preise ja dann wieder. Und bedeutet, die Menschen hatten eben temporär mal ein bisschen Hilfe, aber müssen jetzt eben wieder die hohen Kosten stemmen. Heißt konkret für die nächste Entlastung der Bundesregierung, die jetzt wirklich längst überfällig ist, man muss sehr viel zielgenauer Menschen mit mittleren und Einkommen entlasten. Und zweitens eben nicht nur temporär, sondern dauerhaft und ausreichend. Das sind die zwei wichtigen Merkmale, auf die Politik jetzt wirklich achten muss.
Viele von uns kratzen in diesen Monaten jeden Cent zusammen. Lebensmittel werden teurer, die Energiepreise steigen. Wir hören im Moment viel von einem neuen dritten Entlastungspaket. Aber was braucht es eigentlich konkret, um Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen zu entlasten?
Ja, unser Vorschlag, mein Vorschlag ist, dass der Staat ein Energiegeld von 100 Euro pro Kopf und pro Monat an alle Menschen und alle Familien mit einem Familieneinkommen von weniger als 6.000 Euro brutto im Monat auszahlen sollte. Das sollte gedeckelt sein, wie gesagt, für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Das würde die Bundesregierung wahrscheinlich 30 Milliarden Euro nochmal zusätzlich kosten, also nochmal so viel wie die ersten beiden Entlastungspakete. Es sollte auch für 18 Monate laufen, also nicht nur kurz für drei Monate, sondern wirklich über die nächsten zwei Winter die Menschen bringen, sodass man gerade auch im Winter eine Absicherung hat. Und das hätte viele Vorteile. Wir Ökonomen reden immer davon, dass direkte Transferzahlung das Beste ist. Denn man kann natürlich versuchen, Preise zu deckeln, Preise zu verändern. Aber das ist unglaublich schwierig. Und zweitens, jeder von uns hat eine andere Lebensrealität. Jeder braucht Geld für andere Dinge. Der eine sagt, ich brauche das Geld, weil ich eine Gasheizung habe und keine gute Isolierung im Haus. Ich brauche wirklich deutlich mehr Geld fürs Heizen. Der andere sagt, ja, ich brauche es für den Weg zur Arbeit. Ich brauche nun mal das Auto, ich brauche es auch für den Sprit. Und der Dritte sagt, nee, ich brauche es zum Einkaufen, Lebensmittel. Und in dieser Logik ist es viel besser, der Staat schreibt nicht den Menschen vor, was sie jetzt wofür benutzen, sondern gibt den Menschen Geld in die Tasche und lässt die Menschen selber entscheiden. Das ist eigentlich das nicht nur sozial, sondern auch ökonomisch Klügste, was man machen kann. Und das würde ich mir wünschen, dass das dritte Entlastungspaket sagt, Tankrabatt ist vorbei und alle anderen, da Pendlerpauschale und so weiter, das ist wirklich Unfug, sondern wir geben das Geld den Menschen direkt und lassen die Menschen selber darüber entscheiden. Das ist eigentlich, was ich mir von einem dritten Entlastungspaket erhoffe.
Jetzt reden wir seit Jahren schon darüber, die Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer weiter auseinander. Das Ganze wird jetzt noch mal krasser deutlich. Wie stark gefährden ja diese finanziellen Belastungen den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland?
Ich mache mir große Sorge über den sozialen Frieden und die soziale Polarisierung, die wir in unserer Gesellschaft auch in den letzten Jahren schon sehen. Wir haben in Deutschland auch schon vor der Pandemie einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Wir haben in den letzten 15 Jahren trotz Wirtschaftsboom einen Anstieg der relativen Armut. Also jeder sechste, jeder siebte Mensch in Deutschland ist von Armut gefährdet. Das sind häufig Kinder und Jugendliche, das sind häufig alleinerziehende Mütter, Frauen. Also das war schon vor der Pandemie ein Problem. Wir sehen es mit der Pandemie im Bildungsbereich beispielsweise, dass diese Schere weiter aufgeht. Wir sehen es jetzt in diesem Krieg, dass Menschen mit geringem Einkommen das drei, das vier, das fünffache an Inflation erfahren im Vergleich zu Menschen mit hohen Einkommen, weil sie eben einen großen Teil ihres Einkommens für die Grundversorgung, für Lebensmittel, Energie ausgeben müssen. Also ich glaube, Wir sehen das Problem schon heute. Man muss schon wirklich sehr blind sein, nicht zu sehen, was da gerade passiert. Wir sehen, dass immer mehr Menschen zu den Tafeln gehen, weil sie sagen, Lebensmittel sind mir zu teuer geworden. Das geht nicht. Wir sehen, dass immer mehr Menschen überschuldet sind und zu den Schuldnerberatungen gehen, weil sie sagen, ich komme mit meinem Geld nicht hin. Ich verschulde mich hier, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Also wir haben schon heute das riesige Problem. Die Politik ist jetzt wirklich in der Pflicht, möglichst flott in den kommenden Wochen ein überzeugendes Paket zu schnüren, nicht irgendwelche temporären Leistungen mit Tankrabatt und Pendlerpauschale und kalter Progression, wo 70% der Gelder den oberen 30% zugutekommen, so richtig das auch in guten Zeiten sein mag, sondern wirklich jetzt zu kapieren, Menschen mit geringem Einkommen brauchen eine deutliche und dauerhafte Entlastung.
Sagt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. 2,4 Cent pro Kilowattstunde. So hoch wird ab Oktober die Gasumlage und die belastet Familien mit mehreren hundert Euro im Jahr. Deshalb wird viel diskutiert über Entlastungen, gerade für mittlere und untere Einkommen. Aber auch darüber, woher die Milliarden für die Entlastung denn kommen sollen. Da fällt immer wieder der Begriff Übergewinnsteuer. Diese Steuer soll vor allem die Gewinne von Energiekonzernen abschöpfen, die durch den Ukraine-Krieg rasant gestiegen sind. Die Übergewinnsteuer ist heftig umstritten. Trotzdem findet mein Kollege Marc Kleber sie eine richtige Idee.
Übergewinnsteuer. Ja, ist komplex, aber erst einmal geht es ganz einfach um zwei Fragen. Was ist gerecht und was ist machbar? Das mit der Gerechtigkeit ist so eine Sache, aber eines ist unbestritten. Gerade die Energiekonzerne machen einen Riesengewinn. Ohne dass sie dafür etwas Besonderes geleistet hätten, wie zum Beispiel einen bahnbrechenden Impfstoff entwickelt. Sie profitieren einfach vom Krieg. Andererseits werden gerade ärmere Haushalte ab dem Herbst massiv unter den höheren Energiepreisen leiden. Und diese Schere finde ich persönlich nicht gerecht. Deshalb fände ich es gut, wenn Konzerne ihre Rekordgewinne nicht komplett einstecken, sondern einen Teil davon abgeben, damit der Staat damit wiederum Leute entlasten kann. Man könnte das vielleicht auch eine Solidaritätssteuer nennen. Nach einer neuen Studie könnte der deutsche Staat mit einer solchen Abgabe auf Krisengewinne bis zu 100 Milliarden Euro im Jahr einnehmen. Theoretisch. Aber geht das auch praktisch? Kritiker sagen, die Tücke liegt im Detail. Und da haben sie recht. Denn wie zum Beispiel berechnet man den Übergewinn? Für welche Unternehmen oder Branchen soll die Steuer gelten? Wäre sie überhaupt verfassungsgemäß? Alles berechtigte Fragen. Aber es geht. Das zeigen Beispiele aus anderen Ländern. Italien und Großbritannien zum Beispiel haben bereits eine Übergewinnsteuer eingeführt. In Großbritannien hat sie sogar eine lange Tradition. In dieser Krise braucht der Staat zusätzliche Einnahmen. Deshalb bin ich dafür, dass diejenigen, die von der Krise über die Maßen profitieren, auch stärker helfen, ihre Folgen abzumildern. Der soziale Frieden hängt für mich auch davon ab, wie in dieser Frage soziale Gerechtigkeit aussieht. Also, warum versuchen wir es nicht einfach?
Der Kommentar zur Übergewinnsteuer von Marc Kleber. Seit Juni steht fest, das Kapuzinerkloster in Stühlingen im Kreis Waldshut, das macht Ende des Jahres zu. Es gibt wirtschaftliche Probleme und auch der Nachwuchs fehlt. Nicht nur für die Brüder ist das aus traurig, auch für viele Menschen. Denn das Kloster ist auch ein Kloster zum Mitleben. Ein paar Mal im Jahr schauen Gäste vorbei, um mit den Kapuzinern das Klosterleben zu erleben. Und so hat das auch meine Kollegin Andrea Wortmann gemacht.
12 Uhr, strahlender Sonnenschein. Die Glocken läuten zum Mittagsgebet. Die Kapuziner und die Gäste des Klosters Stühlingen versammeln sich im Andachtsraum der Klosterkirche, um gemeinsam zu beten, zu singen und Geschichten zu lauschen. Bruder Harald Weber begleitet den Gesang mit der Gitarre. Seit gut 2 Jahren leitet er die Institution. Er erklärt, warum gerade das Kloster in Stühlingen, welches dem Bistum Freiburg gehört, seine Tore schließen muss.
Das Kloster Stühlingen ist finanziell eines von denen, wo wir viel investieren müssen. Also das Projekt, was wir hier in Stühlingen machen, Gastfreundschaft für Menschen zu bieten, was wir sehr gern machen und was wir immer als unseren Auftrag gesehen haben, aber ist nichts, womit man Geld verdient. Und das andere ist einfach die Baulast.
Schon jetzt sind am Standort Stühlingen nur noch wenige Brüder vor Ort. Von ehemals 5 Kapuzinerbrüdern und 2 Franziskanerschwestern sind nur noch 4 Brüder übrig, die die anstehenden Aufgaben und die Betreuung der Gäste des Klosters übernehmen können. Das sind zu wenig. Und Nachwuchs ist rar.
Woran liegt das?
Man kann natürlich die Kirchenkrise allgemein dabei anschauen. Dann ist das natürlich eine demografische Frage einfach. Die jungen Leute können sich gerade gut aussuchen, was sie machen wollen. Aber dann brauchen die natürlich eine starke Motivation, um in den Ordens einzutreten.
Die Schließung des Klosters ist zudem auch das Ende des beliebten Gästebetriebes. Regelmäßig suchen Menschen die Möglichkeit, im Kloster zu leben, zu arbeiten, zu sich selber zu finden oder einfach den Glauben zu intensivieren. Zurzeit leben 6 Gäste dort, darunter auch Menschen, die regelmäßig kommen.
Damals ging es mir psychisch nicht so gut. Dann war ich 3 Wochen hier im Sommer. Es war ein Stück aufgefangen werden. Mir hat es gut getan, in Gemeinschaft zu sein und mit so einem festen Rhythmus abwechseln von Gebet, Arbeit, Essen. Es gibt andere Klöster, wo man auch mal sein kann, aber es gibt eigentlich keinen Ersatz.
Es ist ein wahnsinnig beseelter Ort, ein geschützter Raum, wo man hier einfach Kraft tanken kann. Und es ist sehr, sehr traurig, dass dieser Ort jetzt dann nicht mehr existieren wird.
Aber, und das verkündet Bruder Harald Weber mit einem gewissen Frohsinn, es besteht die Hoffnung, dass ein Leben im Kloster zukünftig doch noch möglich ist.
Zusammen mit dem Beschluss, dass wir das Kloster Stühlingen schließen müssen, haben wir auch festgeschrieben, wir wollen als deutsche Kapuziner wieder einen Ort finden und gestalten, wo wir diese Gastfreundschaft leben können. Mhm. Und wir wissen aber noch nicht, wo das ist. Die Kapuziner waren immer als volksnahe Brüder bekannt. Und das müssen wir uns erhalten, sonst verschwinden wir von der Bildfläche.
So ein Sonntag ist ja wie gemacht, um zu entspannen. Da haben wir viele Möglichkeiten. Lesen, meditieren oder zum Beispiel Yoga machen. In Ulm, da wird eine ganz spezielle Yoga-Technik angeboten, nämlich Summen wie die Bienen. Hören Sie mal.
Dieses Summen kommt nicht vom schnellen Flügelschlag einer Biene. Es kommt aus dem Mund von Yoga-Lehrerin Raha Bandadi. Die junge Frau sitzt mit schwarzem Oberteil und knallgelber Hose im Schneidersitz auf dem Boden eines Ausstellungsraums im 2. Stock und wartet auf die Teilnehmer der Yoga-Lehrstunde. Ihre Finger bedecken beim Summen Ohren, Nase und Augen. So hört man besser in sich selbst hinein, sagt sie.
Brahmari Pranayama or Brahmari Breathing Technique.
Es heißt Brahmari Pranayama oder Brahmari Atemtechnik. Das ist ein Sanskritname. Es kommt vom Sanskritnamen für Bienen. Brahmari bedeutet summende Biene und der Grund, warum es nach der Biene benannt ist, ist wegen des Geräusches, das wir während der Übung machen. Es klingt wie eine summende Biene.
This breathing technique, it sounds just like a humming bee.
Tief, ruhig und konzentriert atmen und dann summen. Klingt einfach. Ist es auch. Und hat viele Vorteile, sagt Bandadi, die kurz vor der Pandemie aus New York nach Ulm gezogen ist.
Generally it's known to help calm and soothe your nervous system.
Die Technik hat eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Außerdem werden durch sie bestimmte Drüsen im Rachen und den Atemwegen angeregt, die einem dabei helfen, besser zu entspannen. Wenn man dabei ruhig atmet und genug Sauerstoff aufnimmt, sinkt außerdem der Blutdruck ein wenig und das Herz schlägt ein wenig langsamer.
Blood pressure starts to get a little bit slower, your heartbeat gets to be a little bit slower.
Inzwischen sind die Teilnehmer der Yogastunde da. Frauen, Männer, Familien, Alte und Junge sitzen im Raum verteilt auf Matten und summen. Nach 20 Minuten das erste Bienensummen-Fazit.
Es war sehr interessant. Die ganze Familie hat es genossen. Das Geräusch hat nochmal das unterstützt, dass man alle Sinne abgeschaltet hat. Kam von innen raus nochmal ein besonderes Gefühl. Oder Kinder, was sagt ihr?
War voll cool.
Also ich fand das ziemlich angenehm, weil es so von innen rauskam und mit dem Summen und alles andere war so ausgeschalten, tat es echt gut.
Total interessant, wenn man da so voll konzentriert drauf war und was man da damit erreicht hat, ne? Das Ergebnis ist, fand ich also total entspannt.
Ich finde, alleine vom Zuhören ist man schon ein bisschen entspannter geworden. Summen wie die Bienen. SWR-Reporter Timo Staudacher hat uns diese besondere Yoga-Technik vorgestellt. Wenn man seine leiblichen Eltern oder Geschwister finden will, dann ist das für Menschen, die auf der Suche sind, ziemlich aufreibend. Alexander hilft bei der Suche, er ist nämlich DNA-Detektiv. Auch Helena hat bei ihm nachgefragt. Sie ist ein Spenderkind und sucht ihren Vater. Sie selbst hat schon gesucht und findet so 10 Halbgeschwister. Jetzt fehlt noch ihr Papa. Sie schreibt deshalb einen Brief an Unbekannt.
Ich möchte verstehen, woher ich stamme, wo meine Wurzeln liegen. Wenn ich weiß, wer sich hinter dem X verbirgt, kann ich meinen inneren Frieden damit finden, habe Klarheit, ein Bild vor Augen. Ich habe sozusagen das letzte Puzzleteil gefunden.
Helena lebt in Baden-Württemberg. Von Alexander, dem DNA-Detektiv, hat sie über einen Spenderkindverein erfahren. Rund 200 Stunden investiert Alexander, recherchiert, telefoniert und kommt schließlich auf eine heiße Spur. Ja, und ein paar Monate später hat er dann schließlich endlich einen Namen für Helena.
Also ich habe höchstwahrscheinlich den biologischen Vater von der Helena recherchieren können, ermitteln können. Das Problem ist, wir haben 3 Männer in München mit dem gleichen Namen.
Ja, und wie es weitergeht, wie Alexander arbeitet, das können wir uns anschauen ab morgen in der ARD Mediathek oder dann am Dienstagabend im Ersten der DNA-Detektiv. Und das war SWR Aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Sebastian Frisch.